Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Beratungen über weitere Hilfen für das hochverschuldete Griechenland gehen in die entscheidende Phase. Die Finanzminister der Eurogruppe sind am Abend in Luxemburg zusammengekommen. Bei dem Krisentreffen geht es um ein zweites Rettungspaket von bis zu 120 Milliarden Euro. Außerdem will die Runde über die Freigabe einer Kredittranche aus dem ersten Paket entscheiden, um eine Pleite des Landes abzuwenden.
Zuversichtlich ist der neue griechische Finanzminister bei seiner Ankunft in Luxemburg, dass sein Land die Sparauflagen erfüllen kann. Er weiß, es geht um das finanzielle Überleben. Die Euro-Finanzminister beraten zur Stunde über das Schicksal Griechenlands, das seit fast zwei Jahren nun schon am finanziellen Abgrund balanciert. Auslöser der ganzen Krise war am Oktober 2009 das Eingeständnis der griechischen Regierung, die Staatsverschuldung sei drastisch höher als bisher bekannt. Das Vertrauen in die Staatsfinanzen wurde daraufhin erschüttert. Infolge dieser Vertrauenskrise sagten die Länder der Eurozone mit Hilfe des Internationalen Währungsfonds Griechenland ein Hilfspaket zu in Höhe von 110 Milliarden Euro. Heute wollen die Finanzminister die nächste Tranche von 12 Milliarden Euro freigeben, um kurzfristig Liquidität zu sichern. Außerdem wird über ein neues zweites Rettungspaket von bis zu 120 Milliarden Euro verhandelt. Milliardenhilfen benötigten im Zuge der Griechenland-Krise auch andere Länder. Daraufhin richteten die EU-Kommission, die Eurozone und der IWF einen Rettungsschirm ein für die gesamte Eurozone in Höhe von 750 Milliarden Euro. Irland hat inzwischen unter dem Schirm Schutz gesucht und bekommt 85 Milliarden Euro, genauso Portugal 78 Milliarden Euro. Griechenland erhält aus diesem Fonds bisher nichts. Keine Stellungnahme zum Thema heute vom EZB-Präsidenten Trichet. Er warnte zuletzt vor einem Kreditausfall Griechenlands. Heute bekam er den Kieler Weltwirtschaftspreis überreicht und nahm sich damit eine Auszeit vom Krisenmanagement.
Die Bundesregierung beharrt bei der Hilfe für Griechenland auf einer freiwilligen Beteiligung privater Gläubiger. Finanzminister Schäuble sagte vor dem Treffen in Luxemburg, das Risiko dürfe aber nicht einseitig zulasten der europäischen Steuerzahler gehen. Meldungen über einen Kompromissvorschlag im Streit über die Beteiligung des Privatsektors bestätigte Schäuble nicht. Der Spiegel hatte berichtet, es sei in der Diskussion, Griechenland Anleihen aus dem europäischen Rettungsschirm zu gewähren.
Daran führt kein Weg vorbei, so Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble im Bericht aus Berlin. Bei der Rettung Griechenlands müssten sich auch private Investoren wie Banken und Versicherungen beteiligen. Freiwillig und doch so verbindlich, dass es belastbar sei. Hartnäckige Überzeugungsarbeit sei dafür notwendig.
Nur weil wir nette Leute sind, wird keine Bank gegen ihre eigenen Interessen entscheiden. Deswegen müssen wir die Beteiligten überzeugen. Es ist im gemeinsamen Interesse, dass wir die gemeinsame europäische Währung stabil halten. Und das Risiko kann nicht alleine die Gemeinschaft der europäischen Steuerzahler tragen.
Kritik kommt von der Opposition, vom ehemaligen Finanzminister.
Die Bundesregierung hat zu viele Volten, zu viele Kehrtwendungen vollzogen und damit die Märkte und vor allen Dingen auch die anderen europäischen Partner eher verwirrt. Sie hat keine klaren Signale gesandt.
Was sollte jetzt getan werden?
Ich glaube, dass wir nicht mehr über das Ob, sondern nur noch über das Wie eines richtigen Schuldenschnitts für Griechenland reden müssen. Ich weiß, dass das Kollateraleffekte, Infektionskanäle offensetzt, die muss man dann mit im Blick haben, indem wir gleichzeitig wahrscheinlich für manche Banken eine Konsolidierung, eine Rekapitalisierung durchführen müssen.
Die SPD werde ihre Zustimmung der Griechenlandhilfe noch stärker an Bedingungen knüpfen. Es könne nicht sein, dass die Regierung von einem zum anderen Kreditpaket stolpere, ohne dass sich fundamental etwas ändere.
Zu den Beratungen der Euro-Finanzminister und möglichen neuen Hilfsmodellen für Griechenland jetzt Markus Preis live aus Luxemburg.
Seit knapp einer Stunde sitzen die Finanzminister hier in Luxemburg zusammen und alle Beobachter gehen davon aus, dass sie die nächsten 12 Milliarden Hilfe für Griechenland freigeben. Schlicht aus dem Grund, weil das Land sonst im Juli wohl pleite ist und dieses Experiment, das wollen die Finanzminister nicht eingehen. Deutlich schwieriger ist die Frage, wie können bei einem neuen Hilfspaket private Gläubiger eingebunden werden. Da ist das Problem, dass es auf der einen Seite freiwillig sein soll, auf der anderen Seite Banken und Versicherungen aber einen großen Beitrag leisten sollen. Und da hat Finanzminister Schäuble, mit dem ich nochmal sprechen konnte, gesagt, da geht es jetzt darum, einen Anreiz zu finden, wie man die überzeugt. Beispielsweise, indem man ihnen einen bevorzugten Gläubigerstatus einräumt, also indem man ihnen de facto sagt, sollte es später ein Problem geben, dann seid ihr die Ersten, die das Geld zurückbekommen. Und damit zurück nach Hamburg.
Wenige Tage vor dem EU-Gipfel wächst der Druck auf Griechenland, außenpolitisch, aber auch innenpolitisch. Ministerpräsident Papandreou stellte heute im Parlament die Vertrauensfrage. Die Abstimmung ist für die Nacht zum Mittwoch geplant. Der Regierungschef warb zum Auftakt der dreitägigen Debatte um Unterstützung für sein unpopuläres Sparprogramm. Gleichzeitig warnte er, die Konsequenzen eines Staatsbankrotts wären katastrophal für Haushalte und Banken. Zur Stunde versammeln sich erneut tausende Demonstranten auf dem Syntagmaplatz in Athen.
Es sind Schicksalsstunden für Griechenland und noch ist es nicht ganz sicher, dass die Regierung die Vertrauensabstimmung überlebt. Heute begann im Parlament ein dreitägiger Debattenmarathon und der unter politischem Überlebensdruck stehende Ministerpräsident Georgos Papandreou versucht sein Amt mit einer Radikalreform zu retten. Noch einmal verteidigt er energisch sein Sparprogramm und kündigt für den Herbst eine Verfassungsreform an. Inhalt: auch Politiker sollen strafrechtlich verfolgt werden können. Niemand wird mehr auf uns Griechen hören, da helfen auch keine Demonstrationen oder Kritik, wenn man nicht sieht, dass wir glaubwürdig und korrekt unsere Fehler berichtigen. Die Opposition der konservativen Nea Demokratia machte heute klar, sie stimmt am Dienstag gegen Papandreou, und Oppositionschef Andonis Samaras warf ihm vor, er persönlich verstärke die Krise, anstatt sie zu lösen. Griechenlands Bürger aber missbilligen zunehmend das Krisenmanagement ihrer Politiker. Und so wird sich auch heute Nacht wieder der Syntagmaplatz mit Demonstranten füllen. Wir demonstrieren weiter. Sie haben Lohn und Gehälter gekürzt. Es ist einfach zu viel. Wir werden weiter demonstrieren. Man sieht ja, dass die Politik sich bewegt. Das macht Mut. Griechenlands Regierung hat noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten.
Trotz aller Regierungsappelle, als zu tief und zu einseitig ungerecht, werden die Spareinschnitte empfunden. Und das vielstimmige Krisenmanagement aus Europa trägt ebenfalls nicht zur Beruhigung bei. Griechenland wird wohl noch eine ganze Zeit lang um seine innere Stabilität ringen.
Weitere Informationen und Analysen zur Finanzkrise in Griechenland finden Sie bei uns unter tagesschau.de. Der Umgang der Regierung mit der Finanzkrise treibt in Spanien weiterhin viele Menschen auf die Straße. In mehreren Städten, wie hier in Madrid, protestierten auch heute wieder Zehntausende gegen die Sparpolitik der sozialistischen Regierung, die vor allem die einfachen Bürger treffe. Seit einem Monat demonstrieren vor allem junge Leute zudem gegen die hohe Arbeitslosigkeit. Sie ist die höchste in der EU, fast jeder Zweite unter 25 Jahren hat keinen Job. Fast 10 Jahre nach ihrem Einmarsch in Afghanistan verhandeln die USA jetzt mit den radikal-islamischen Taliban. Der scheidende Verteidigungsminister Gates erklärte, man sei allerdings erst im Anfangsstadium. Bis zu echten Versöhnungsgesprächen werde es noch dauern. Damit vollziehen die USA eine Wende in ihrer Afghanistan-Politik. Früher hatten sie jeglichen Dialog mit den Aufständischen ausgeschlossen. Die Taliban selbst bestritten Verhandlungen bislang. Zuvor müssten sämtliche ausländische Truppen abziehen.
Noch nennt das Pentagon die Gespräche vorläufig. Man wisse ja nicht einmal, wer die Taliban repräsentiere. Erst vor ein paar Wochen seien die Kontakte aufgenommen worden, sagt der Verteidigungsminister. Federführend sei das US-Außenministerium. Wir sagten immer, dass Kriege meist mit politischen Lösungen enden, so Gates. Die Frage sei, wann die Taliban sich von Al-Qaida lösen und ernsthafte Gespräche führen wollten. Der Rest sei absehbar. Dann wird es enden, so wie der Irakkrieg endete. Wir werden noch eine Weile eine Schlüsselrolle einnehmen, um die landeseigenen Sicherheitskräfte aufzubauen. Der Kongress wartet derweil auf die Vorgabe des Präsidenten, wie viele Soldaten er ab Juli zurückholen möchte. Das wird eine heftige Debatte werden, glaubt Senator McCain. Die Militärs hat Obama wie schon bei der Truppenaufstockung gleich um 3 Vorschläge gebeten, wie viele Soldaten sie denn weiterhin bräuchten. Und äußerte sich heute selbst nur zum US-Vatertag.
Viel spricht dafür, dass der Präsident auch dieses Mal die Wunschlösung der Generäle ablehnt. Amerika muss seine Kosten drücken und es ist kriegsmüde, allen voran Obamas Wähler. 10 Milliarden Dollar monatlich für den Afghanistan-Einsatz würden auch sie inzwischen lieber einsparen. Und das lieber heute als morgen.
Überschattet werden die Aussöhnungsbemühungen in Afghanistan von einem neuerlichen Anschlag auf die ausländischen Truppen. Bei einem Angriff auf einen Bundeswehrkonvoi wurden nach Armeeangaben 2 deutsche Soldaten leicht verletzt. Afghanische Behörden meldeten zudem, dass 3 einheimische Zivilisten getötet wurden. Die Soldaten waren nach Kunduz unterwegs, als am Straßenrand eine Autobombe explodierte. An Bord des Konvois war auch der Kommandeur des deutschen Feldlagers. Er blieb unverletzt. Zu dem Anschlag bekannten sich die Taliban.
Bei einem NATO-Angriff auf Tripolis ist nach Angaben der libyschen Regierung ein Wohngebiet getroffen worden. Laut staatlicher Nachrichtenagentur sollen dabei mindestens 3 Menschen getötet worden sein. Westliche Journalisten wurden noch während des Rettungseinsatzes zu einem zerstörten Gebäude gebracht. Die NATO kündigte eine Untersuchung an. Ein Sprecher sagte, man nehme alle Berichte über zivile Opfer ernst. Ziele der nächtlichen Bombardements seien unter anderem Raketenabschussrampen und militärische Befehlszentren der libyschen Armee gewesen.
Die russische Dissidentin Jelena Bonner ist tot. Sie starb im Alter von 88 Jahren in Boston. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Friedensnobelpreisträger Sacharow, hatte Bonner Menschenrechtsverletzungen in der Sowjetunion angeprangert. Auch nach dem Ende des Kalten Krieges setzte sie sich für die Demokratie ein. Der Präsident des Europaparlaments, Buzek, erklärte, die Welt habe eine beeindruckende und engagierte Verteidigerin der Menschenrechte verloren.
Moskau in den 70ern. Die enge Wohnung in der Tschkalow-Straße war die letzte Hoffnung für viele, die sich vom Sowjetregime bedrängt fühlten. Aber auch westliche Journalisten kamen, denn hier lebten der Atomphysiker Andrei Sacharow und seine Frau, die Ärztin Jelena Bonner. Beides mutige Menschenrechtler. Sie halfen politisch Verfolgten, sie stritten offen für Menschenrechte, sie trauten sich, das Sowjetregime zu kritisieren. Andrei Sacharow hatte Ausreiseverbot. Als man ihm 1975 den Friedensnobelpreis verlieh, reiste Jelena Bonner nach Oslo und nahm den Preis für ihren Mann entgegen. Spätestens da war auch sie als Sowjetdissidentin weltbekannt. Später schickte das Sowjetregime beide in die Verbannung, zunächst Sacharow, dann auch Bonner. Erst Gorbatschows Perestroika ermöglichte die Rückkehr nach Moskau. Fortan gehörte es für westliche Staatsgäste zum guten Ton, auch die Bürgerrechtler Sacharow und Bonner zu treffen. Nach dem Tod ihres Mannes blieb Jelena Bonner überzeugte Menschenrechtlerin. Zuletzt lebte sie in den USA. Sie kritisierte die Situation in ihrer Heimat Russland und forderte öffentlich den Rücktritt von Regierungschef Putin.
Die deutschen Leichtathleten haben bei der Team-Europameisterschaft in Stockholm Silber geholt. Russland verteidigte souverän den Titel.
Bei 13 Grad und Regen schafft Hammerwerfer Markus Esser einen von 3 deutschen Einzelerfolgen. In seinem dritten Versuch schleudert er den Hammer auf 79,28 Meter. Die Nässe, ein echtes Handicap für Nadine Kleinert. Wichtig heute aber vor allen Dingen die volle Punktzahl und die 12 Punkte holt sie mit ihren 17,81 Metern. Chef im Ring, einmal mehr auch Robert Harting, der Weltmeister aus Berlin. Jeder einzelne seiner Würfe hätte heute zum Sieg gereicht. Der weiteste landete bei 65,63 Meter. Ein weiteres Beispiel für die starke kämpferische Leistung des deutschen Teams, der Kieler Steffen Ulitschka, der am Ende in 8:31:01 hinter dem Franzosen Dondrieu Zweiter über 3000 Meter Hindernis wird.
Die Brose Baskets Bamberg sind erneut deutscher Basketballmeister. Das Team gewann gestern Abend das entscheidende 5. Spiel der Finalserie gegen Alba Berlin mit 72:65. Damit gelang es den Bambergern, sich zum 2. Mal in Folge Meisterschaft und Pokal zu sichern. Gefeiert wurde die ganze Nacht. Heute empfingen etwa 1000 Fans auf dem Bamberger Maximiliansplatz die etwas müde wirkenden Doublegewinner. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 20. Juni.
Das wechselhafte Wetter dauert an. In der Nacht sorgt das Tief über der Ostsee im Osten und Norden Deutschlands noch für Schauer. Auch am Tag muss mit Regenschauern gerechnet werden. Zur Wochenmitte wird es schwüler, Schauer und Gewitter bleiben uns erhalten. Regenschauer ziehen sich im Laufe der Nacht nordostwärts zurück, sonst lockern die Wolken auf und es bleibt trocken. Am Tag in der Nordosthälfte teilweise gewittrige Schauer, sonst ein freundlicher Start. Später kommt von Westen neuer Regen auf. In der Nacht im Thüringer Wald und im Erzgebirge Sturmböen, am Tag auf den Bergen sowie an den Küsten starke bis stürmische Böen. In der Nacht 13 Grad in Nordfriesland und 5 Grad im Allgäu. Am Tag 16 Grad auf Sylt und 24 Grad am Oberrhein. Am Dienstag im Süden längere freundliche Abschnitte, sonst Schauer und Gewitter. Am Mittwoch mal Sonne, mal Wolken, vor allem am Nachmittag kräftige Schauer und Gewitter. Am Donnerstag regnet es im Südosten für längere Zeit, sonst mal Sonne, mal Wolken, später Schauer und Gewitter.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.45 Uhr mit Susanne Holst. Darin ringen um Griechenlandrettung, wie Europa das zweite Hilfspaket schnürt und Gewalt in Syrien, die Angst der Flüchtlinge vor Bashar al-Assad.